Die Wahrheit ist, Punkt, 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 das ist das Thema heute. Jesus hat gesagt in Johannes 8, 31 und 32, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also wenn wir im Glauben an sein Wort bleiben, es suchen, lesen, erforschen, dann sind wir wirklich seine Jünger, seine Schüler. Schüler sind die, die was wissen wollen, die was lernen wollen. Und dann sagt Jesus, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und sie wird euch frei machen. Das ist eine klipp und klare Aussage. Und ich denke mal, welcher Mensch will nicht irgendwo frei sein, oder? Es ist keiner dabei, der irgendwo unter dem Joch einer Sklaverei oder irgendeiner Krankheit oder eines Geistes der Finsternis stecken will. Jeder Mensch will doch frei sein. Und so können wir hier an diesen Worten erkennen, wie wir frei werden. Wahrheit erforschen, Wahrheit im Glauben annehmen und dann wird die Wahrheit sein Werk tun und wird uns frei machen. Es ist das Evangelium vom Kreuz, von der Erlösung, die biblische neutestamentliche Lehre, die uns frei macht. Wenn wir das Gesetz und Gebote lehren, werden wir nicht frei. Da kommen wir unter die Sklaverei des Gesetzes. Unter dem Fluch, und das wollen wir ja nicht, das hat mit Freiheit nichts zu tun. Und wir sollen aber im Evangelium, im Neutestamentlichen bleiben, in der Wahrheit bleiben, dann werden wir frei und dann bleiben wir auch frei. Das ist einfach die Basis für unseren Glauben, das ist, was am Kreuz geschah, die zentrale Botschaft, die zentrale Wahrheit. Und wenn wir die Wahrheit der Bibel erforschen, erkennen, dann entlarvt diese Wahrheit die lügnerischen Argumente Satans. Bist du schon mal konfrontiert worden mit Satans Argumenten? Das kann er gut. Argumentieren, Respekt muss man fast sagen, das kann er gut. Aber Respekt nehme ich wieder zurück. Seine Argumente sind nicht die Wahrheit, darum respektieren wir es auch nicht. Auf jeden Fall macht uns die Wahrheit des Evangeliums frei von Zweifel, von Unglauben, von Irrglauben, von allen Lügen Satans und den Lügen der Religionen. Das sind dann nur die gemeineren Dinge, weil die so ähnlich sind und sich auch christlich nennen und trotzdem nicht der Wahrheit entsprechen. Und da macht uns aber die Wahrheit frei, wenn wir sie erkennen. Und erkennen tun wir sie, wenn wir uns damit auseinandersetzen und schauen, was Jesus sagte, was der Paulus sagte, diese Offenbarungen des Paulus, die neutestamentlichen Dinge. Die bringen uns in die Freiheit, macht uns frei von jeglicher Gebundenheit, von Unterdrückung und ja, von der Sklaverei Satans und von der Sklaverei der Gebote. Dieses Gedankengut, Gott straft mich oder so, davon macht uns diese Wahrheit frei. Das Schema läuft eigentlich immer gleich ab. Erst kommt die Information, dann kommt der Glaube plus ein Bekenntnis und dann wird sich das Wort auch erfüllen. Also du kriegst die Information, die Wahrheit, du fängst an, es zu glauben und zu bekennen und dann wird diese Wahrheit dir einen Durchbruch schaffen. Es wird zur Erfüllung kommen, dass du frei gemacht wirst. Weil die Wahrheit macht frei und Jesus hat nicht gelogen, aber die Lüge, das Gegenteil der Wahrheit, die bindet und blockiert. Und ein Christ, wenn gebunden ist oder blockiert ist von solchen Lügen, dann wird er frustriert und ja, ist einfach nicht in dieser Freiheit und in diesen Segnungen, die ihm eigentlich zustünden. Deshalb ist diese biblische Wahrheit, das Evangelium für uns Christen so, so wichtig. Das Schlimmste sind die Halbwahrheiten, wie ich gerade schon gesagt habe. Halbwahrheiten, die Lügen der Religion, so faule Kompromisse. Ja, ist er auch der Jesus oder wird er auch von Jesus geredet? Und ja, Maria war doch auch die Mutter von Jesus, die kann doch auch oder so. Das sind diese faulen Kompromisse. Oder, ja, die sagen doch so viele, dass das und das so und so ist. Es können Millionen Leute das Gleiche sagen, aber wenn es nicht der Wahrheit entspricht, ist es einfach eine Lüge, die einfach zu viele Leute geglaubt haben. Und ich habe einen Vorteil, ich kann die Wahrheit kompromisslos predigen, weil ich bin erstens nicht abhängig von irgendwelchen Menschen, die mir irgendwo Geld zuschießen müssen, wie es bei vielen Gemeinden einfach ist. Und da bin ich nicht abhängig, weder von Finanzen noch von Menschengefälligkeiten. Und da habe ich ein bisschen einen Vorteil und darum predige ich einfach dieses Neue Testament so kompromisslos und nehme da dann auch kein Blatt vor den Mund. Also willst du frei werden von den Begrenzungen der natürlichen Welt, und die natürliche Welt ist halt einfach begrenzt, dann musst du die biblischen Wahrheiten kennenlernen, dein Denken und dein Handeln, deinen ganzen Lebensstil dann auch ausrichten, und die Wahrheit wird ihr Werk tun. Diese Wahrheiten aus dem Evangelium reinigen unsere Herzen oder die Gesinnung unserer Herzen Schicht für Schicht. Und du möchtest nicht glauben, was da immer für Schichten hervorkommen, was du immer wieder merkst, hoppla, da war ja falsch, hoppla, ich habe da jetzt die Wahrheit gehört und plötzlich kommen Gedanken auf, die dem widersprechen. Dann musst du diese Gedanken eben unter den Gehorsam gegenüber der Wahrheit bringen. Und nach schafft es innere Freiheit, heile Seelen. Und heile Seele ist ganz was Tolles. Wenn deine Seele nicht heil ist und immer Probleme macht und Sorgen hat und Ängste hat, unbegründeter Art und keine Ahnung, was noch für Probleme ist, ist keine Lebensqualität. Wenn aber deine Seele durch die Wahrheit gereinigt ist, geheilt ist, dann kommt Frieden hervor und Freude. Und das ist dann schon ein Stück Lebensqualität. Ja? Und obendrein regiert die Liebe Gottes dein Herz. Das ist eine ganz tolle Sache, wenn die Liebe Gottes dich innerlich einfach regiert. Dann brauchen wir diese Wahrheiten. Die Bibel nennt sie mal das Wasserbad im Wort, Epheser 5, 26. Es reinigt uns innen. Und wenn innen okay ist, wird das Äußere folgen. Und stellen sich einfach auch Heilungen ein, seelisch-körperlicher Natur, verschiedenste Segnungen. Der Herr kann dir Dinge anvertrauen, dir einem Menschen, einem Christen, der nicht in der Wahrheit lebt, einfach nicht anvertrauen kann, weil er würde Dummheiten damit anstellen. Und obendrein ist der Heilige Geist, der ausgegossen, uns gegeben, um uns in alle Wahrheit zu leiten. Der hilft uns, der ist damit dabei. Jesus sagte in Johannes 16, 13, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Da hat er einen guten Job, der Heilige Geist, da hat er noch viel zu tun. Aber wir müssen anfangen, die Wahrheiten zu suchen und der Heilige Geist wird uns dabei helfen. Wenn wir nicht suchen, wenn wir nicht uns mit der Wahrheit auseinandersetzen, wird der Heilige Geist irgendwann auch mal in Warteposition gehen und warten, bis du mal wieder in die Gänge kommst. Darum predige ich die Wahrheiten des Evangeliums, dann kommen wir in die Gänge und der Heilige Geist fängt an, das Wort der Wahrheit zu bestätigen, dir zu offenbaren, dass du nicht bloß Information hast, sondern dass dir ja, innerlich ein Aha aufgeht, ein Lichtlein aufgeht. Dann weißt du, dass du weißt, dass das die Wahrheit ist. Dann wird es nicht bloß ein Kennen oder Wissen der Wahrheit, sondern wird es eine Überzeugung in dir. Dann wirst du ganz automatisch von innen heraus auch danach handeln. Dann musst du nicht mehr überlegen, was haben wir jetzt da gehört, was hat der Hans gesagt, was habe ich irgendwo gelesen, was steht in der Bibel, wie muss ich tun? Es fängt dann an, von innen heraus, in dem Moment, wo du es brauchst, eigentlich da zu sein. Ja, und dann kannst du bloß noch entscheiden, höre ich drauf oder mache ich mein Zeug. Diese letzte Instanz liegt bei jedem Menschen selber, weil der Heilige Geist oder weil der Herr dem Menschen einen freien Willen gegeben hat. Aber entscheide dich, was dir der Geist innerlich bezeugt, was dir das Wort Gottes sagt. Und immer mehr wirst du erkennen, tatsächlich, ich werde immer freier. Ich tatsächlich, meine Gebete werden immer mehr erhört. Es läuft rund. Ich muss nicht mehr meinen Egoismus durchsetzen. Ich lasse den Herrn seine Liebe durch mich fließen und alles kommt ins Lot. Der Heilige Geist wird diese Wahrheiten des Wortes und dann auch mit Kraft bestätigen. Er wird Zeichen und Wunder, Heilungen und Segnungen hervorbringen. Dafür ist er ja da. Der Satan, der ist anders. Der will dich versklaven mit seinen Lügen. Und er verkauft den Menschen seine Lügen als Wahrheit. Er preist sie oft regelrecht an. Und er will die Menschheit einfach versklaven, zu seinen Dienern machen. In diesem Kampf stecken wir drin als Christen. Aber nimm die Lügen, die der Satan dir als Wahrheit verpackt hat, nicht mehr an. Entlarve sie, pack's ein und schick's zurück sozusagen. Return to sender. Du wirst merken, wenn du den Lügen des Satans Glauben geschenkt hast, dass du irgendwann feststellst, aha, jetzt bin ich in Gefangenschaft. Ich bin ja in Sklaverei. Was ist denn da los mit meinem Leben? Die Bibel sagt so und so, und bei mir schaut es ganz anders aus. Du kommst dir vor wie ein Sklave der Lügen Satans. Die Oberlüge, die ich mir oft schon anhören musste, ist, dass die Leute dann sagen, ja, ich bin ja eh katholisch. Das heißt eigentlich, sei still mit deinem Zeug, ich weiß ja eh alles, ich bin ja schlau, ich bin ja katholisch. Das ist die erste große Lüge, weil ob katholisch, evangelisch, freichristlich oder orthodox oder sonst irgendwas, spielt überhaupt keine Rolle vorrangig, sondern ob du an Jesus glaubst, ist vorrangig. Ja, die große Wahrheit. Und wenn du dann diese Lehren der Religionen dann anschaust, was sie dann wirklich glauben, dann siehst du, aha, da hat der Satan einmal wieder, war wieder guter Vertreter für seine Lügen, gut angepriesen, gut verkauft, dumme Menschen gefunden, die es angenommen haben und sind in Gefangenschaft und Sklaverei und merken es manchmal nicht einmal so richtig. Ja, sie meinen zwar irgendwo, ja, könnte besser gehen, aber irgendwo merken sie gar nicht, dass sie die Sklaven ihrer Religion sind oder die Sklaven eines satanischen Geistes. Darum die Wahrheit, weil die Wahrheit macht frei. Und darum bleibe in der Wahrheit des Wortes. Dann wird es nämlich in dein Herz eindringen, sich mit deinem Glauben verbinden, weil jedes Menschenherz hat Glauben oder hat die Fähigkeit zu glauben. Der Lüge musst du auch glauben, sonst ist es auch nichts wert. Also du glaubst entweder der Lüge, Halbwahrheit oder der Wahrheit. Aber wenn es in dein Herz eindringt, das ist das A und O, verbindet es sich mit dem Glauben. Und wenn die Wahrheit eindringt, dann setzt es die Kraft da frei und du wirst frei gemacht. Wenn es nicht in dein Herz eindringt und sich mit deinem Glauben verbindet, nützt es dir sehr wenig. Ich sage nicht, es nützt dir nichts, weil es kann ja immer noch bohren und dann eindringen. Aber erst wenn das Wort der Wahrheit in dein Herz eingedrungen ist, wenn es dich wirklich erreicht hat, wirst du feststellen, es bringt Frucht. Dann ist es nämlich verwurzelt und dann bringt es Frucht. Wie Jesus sagte, 30, 60, 100-fältig. Also lassen wir als Christen uns nicht abbringen von den Wahrheiten des Evangeliums des Neuen Testaments. Der Heilige Geist, ich habe vorher gesagt, ist unser Helfer. Er hilft uns, die Wahrheit zu erkennen. Er hilft uns aber auch, Glauben zu bauen. Er hilft uns auch im Glauben. Der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes, sagt uns Römer 10. Aber der Heilige Geist ist auch unser Helfer. Das gehört dazu. Aber wir müssen uns nicht alles selber so in unser Herz reindrücken, sondern der Heilige Geist ist der Helfer. Wenn er sieht, du suchst nach der Wahrheit, ist er Gewehr bei Fuß und wird dir helfen, die Wahrheit zu erkennen, sodass die Wahrheit dein Herz erreicht und Frucht bringt. Und der Heilige Geist, das müssen wir alles ganz wichtig wissen, ist heutzutage die Verbindung, der Kanal, Verbindungsstelle zwischen Himmel und Erde, zwischen der geistlichen und der natürlichen Welt. Der Heilige Geist ist da maßgeblich. Durch ihn kommen die Segnungen, durch ihn fließt der Segen Gottes zu uns. Und wenn du Wahrheiten aufnimmst, werden die Wahrheit diesen Kanal frei machen, größer machen, dass immer mehr überfließen kann von unserem himmlischen Vater, wo die guten Gaben und die vollkommenen Geschenke zu uns herabkommen. Glaubst du, Lügen verstopft der Kanal nach und nach? Und außerdem ist so, dass Lügen einen falschen Glauben erzeugen, einen Irrglauben oder, wie heißt es, einen Aberglauben. Aberglaube ist so dieses Zweifeln. Ja, aber. Immer alles anzweifeln mit diesem kleinen Wort aber. Wir haben vor Längerem einmal gesagt, das Wort aber streichen wir. Aber guter Glaube entsteht durch das Hören der Wahrheit des Wortes. Und wie gesagt, der Heilige Geist ist da mit drin, weil das Wort, Jesus sagt, sein Wort ist Geist und Leben, es ist lebendig, der Heilige Geist macht es lebendig, es fängt an zu arbeiten in dir, es offenbart dir die Güte Gottes, das Erlösungswerk und so weiter und dann funktioniert es. Aber der Heilige Geist oder auch das Wort Gottes, die Wahrheit, es verbindet sich nicht mit religiösen, esoterischen Lügengeistern. Es gibt entweder oder, entweder Wahrheit oder Lüge, entweder Licht oder Finsternis. Diese Vermischerei, die mag der Heilige Geist nicht. Da spielt er nicht mit. Also suchen wir immer mehr die Wahrheit und der Heilige Geist ist dabei. und er lässt die Segnungen durch den Kanal fließen aus dem Himmel zu uns herab in die natürliche irdische Welt. Und jetzt müssen wir uns natürlich auch mit Wahrheiten beschäftigen. Das machen wir heute. Quer durch den Gemüsegarten wollen wir heute Wahrheiten, die wichtigsten biblischen, neutestamentlichen Wahrheiten, einfach in Kurzform anschauen, was man vielleicht auch als Grundlagen nehmen könnte, weil die Liste wäre wahrscheinlich ewig lang. Ich fange mal an mit der ersten Wahrheit. Gott liebt die Menschen und möchte sie retten. Absolute Top-Wahrheit. Weil so viele Menschen denken, Gott liebt sie nicht, Gott straft sie nur, Gott ist der mit dem langen Stock und wenn irgendwas nicht passt, dann kriege ich da einige gebraten oder so. Oder er kümmert sich sowieso nicht um uns. Falsch gedacht, große Lüge. Die Wahrheit ist, Gott liebt die Menschen und er liebt sie so sehr, dass er seinen einzigen Sohn Jesus als Opfer für die Sünden oder für die Sünder gab. Und die Schrift sagt, Gott ist Liebe. Er ist nichts anderes, er kann nicht anders. Er ist die Liebe praktisch in Person. Und da musst du wissen, als Christ, du bist geliebt. Ein Nicht-Christ ist auch geliebt. Gott ist zwar nicht einverstanden mit dem, was er tut oder was er glaubt, je nachdem, was der tut und was er glaubt, aber jeder Mensch ist geliebt. Und wer die Liebe annimmt, der wird sie auch erfahren. Und er kann er nur annehmen, wenn ihm das gesagt wird, dass er geliebt ist und dass Gott ihn so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, steht in Johannes 3,16, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und das ist doch eine Aussage. Jeder, der an diesen Jesus glaubt und an dieses Erlösungswerk, geht nicht verloren, hat ewiges Leben. Also Gott ist für dich. Gott ist nicht dein Gegner. Ja, kann dir vielleicht einmal widerstehen, wenn du auf einen ganz dummen Weg eingeschlagen bist, um dich zu bremsen oder von einer großen Dummheit zu bewahren. Aber er tut es nicht, weil er dir jetzt einen auswischen will, sondern weil er dich liebt und dich vor Schaden bewahren will. Also Gott ist für dich, er ist nicht dein Gegner. Ganz wichtig, weil Gott Liebe ist. Und wenn du das weißt, dann kannst du dich auch selber lieben und annehmen. Es gibt so viele Leute, die lieben sich selber nicht oder haben sich selber nicht richtig angenommen, sind mit sich selber nicht im Reinen unzufrieden, weil dies und jenes und sonst was, keine Ahnung was. Aber dann schau dich selber mal an aus der Perspektive des himmlischen Papas, aus der Perspektive Gottes, aus der Liebesposition. Dann kannst du dich selber lieben. Das ist nicht falsch. Viele predigen, ja, man soll mal bloß den Nächsten lieben, aber der sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also ist es nicht verkehrt, sich selber zu lieben. Sicher verkehrt ist, wenn man nur sich selber liebt und die anderen dann alle deppen sozusagen. Und selber ist man der Oberegoist. Das wäre auch verkehrt. Aber diese göttliche Liebe, diese Annahme, die tut deiner Seele einfach gut. Das war die erste Wahrheit. Jetzt haben wir eine zweite Wahrheit. Gott sandte seinen Sohn durch die Jungfrau Maria in diese Welt. Das ist ein heißes Thema. Das will die Welt gerne wegdiskutieren, weil es ja nicht möglich ist, dass eine Frau schwanger wird, ohne einen Mann gehabt zu haben. Aber hier in der Bibel steht eindeutig, Lukas 1, 34 und 35, Maria aber sprach zu dem Engel, wie wird es zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Also schwarz auf weiß, ziemlich eindeutig. Maria hatte mit keinem Mann sexuellen Verkehr. Sie weiß von keinem Mann. Ganz klare Aussage. Wer war's? Gott, durch den Heiligen Geist, hat seinen Samen in diese Frau gelegt. Sonst wäre ja Jesus nicht der Sohn Gottes. Ist ja klar, oder? Dann wäre er der Sohn des Josef. Ist er aber nicht. Jeder ist der Sohn dessen, der ihn gezeugt hat. In dem Fall war es Gott und darum ist Jesus auch der Sohn Gottes. So einfach könnte man das eigentlich sagen. Und außerdem musste das so sein, weil sonst hätte Jesus die adamitische Sündennatur in sich und hätte nicht für uns Sünder als Sündopfer, als Erlöser ans Kreuz gehen können. Es konnte nur ein sündloser Mensch das tun, für die Sünder die Strafe auf sich zu nehmen. Und das war einfach Jesus. Gottes Sohn und nicht Josefs Sohn. Okay, Marias Sohn war er schon, aber es ist so, dass diese Erblinie einfach in der männlichen Linie übertragen wird, diese sündige Linie. Und deshalb macht es kein Problem, wenn die Maria da die Mutter ist. Die Religion hat es wieder verdreht. Die Religion hat dann gesagt, haha, Maria ist sündlos geboren worden, angeblich von ihrer Mutter Anna. Ich habe noch nie in der Bibel gelesen, dass da eine Anna gegeben hätte. Aber genau das ist das, was die Religion macht. Alle wichtigen Wahrheiten ein bisschen verdrehen. Lassen wir noch ein bisschen so ähnlich stehen, dass sich keiner dran stoßt, dass sie es nicht merken und trotzdem verdrehen. Also, Jesus ist sündlos geboren und nicht die Maria. Da gibt es doch extra noch diesen Feiertag. Maria unbefleckte Empfängnis oder so. Das kommt von diesen Lügen. So, dann nächste Wahrheit. Gott brachte für uns ein vollkommenes Sündopfer. Da lese ich mal Römer 8, 3. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil er durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte. Er ist in Gleichgestalt des sündigen Fleisches. Ja, er ist auch ein Mensch aus Fleisch und Blut geworden, aber eben ohne Sünde. Und wegen der Sünde sandte Gott diesen Jesus und hat diese Sünde verurteilt im Fleisch, weil Jesus praktisch das Urteil auf sich nahm am Kreuz, wurde er zur Sünde und hat das Urteil, die Strafe, auf sich genommen. Und das war einfach ein perfektes, sündloses Opfer, weil die adamitische Sündennatur nicht in Jesus war, sondern Gottes Heiligkeit, weil er Gottes Sohn war. Und deshalb konnte er eben dieses sündlose Opfer sein. Und am Kreuz sprach er dann, es ist vollbracht, die Sünde ist gesühnt, es ist erledigt. Darum ist es die absolute Wahrheit des Erlösungswerks. Das Sündopfer, das Gott gebracht hat durch Jesus, war vollkommen und es wurde angenommen, es ist gültig in alle Ewigkeit. Und jeder, der es glaubt und annimmt, für den wird es dann erst so richtig, ja, zum Tragen kommen. Hebräer 9,14. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient? Also, ein Opfer ohne Fehler ist Gott dargebracht worden. Das ist hier noch einmal der Beweis aus dem Hebräerbrief. Das reinigt unser Gewissen von toten Werken, von Gesetzeswerken, von eigenem Versuch, Gott zu gefallen, vor Gott gerecht zu werden, von diesem Drang, den eigentlich in jedem Menschen irgendwo drinsteckt, irgendwie was zu tun, was Gott gefällt, dass er mich segnet, dass er mich annimmt, dass er, ja, dass ich vielleicht nicht verloren gehe oder so. Von dem reinigt uns eben dieses Blut, dieses Opfers, das ohne Fehler dargebracht wurde. Die nächste Wahrheit. Jeder, der glaubt, wird errettet zum ewigen Leben. Wissen wir alle, aber es muss immer wieder gesagt werden. Der Mensch wird aus Glauben und nicht aus Werken gerettet und gerechtfertigt. Mit Werken ist es zum Scheitern verurteilt. Römer 3,28. Denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Eindeutige Aussagen. Nur durch Glauben an dieses Opfer wirst du vor Gott gerechtfertigt, ohne dass du irgendwo ein Gebot des Gesetzes einhalten müsstest. Johannes 1,12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Die Jesus aufnehmen, ihn bitten, in ihr Herz zu kommen, sich bekehren, an ihn glauben, werden Kinder Gottes. Sie glauben an den Namen Jesus. Warum wird man ein Kind Gottes? Weil man diesen Samen, das Evangelium, das Wort vom Kreuz aufnimmt und damit wirst du von Gott durch sein Wort gezeugt und dann wiedergeboren. Ja, ist ähnlich wie bei der Maria. Gottes Werk ist es. Ja, der Same ist das Wort, das Evangelium und du nimmst dieses Wort auf, du lässt zu, dass es in dein Herz gepflanzt wird und dann geschieht diese Wiedergeburt. von Gott gezeugt, weil wenn du nicht von Gott gezeugt worden wärest, wärest du kein Kind Gottes. Ist ganz einfach, oder? Du bist immer dessen Kind, der dich gezeugt hat. Das Evangelium ist der Same. Vorher warst du vielleicht ein Geschöpf Gottes, aber eben kein Kind. Nächste Wahrheit, ein bisschen unbequemere, manchmal eine Streitfrage draus wird, der Ungläubige wird verdammt. Boah. Aber es ist eine ganz eindeutige Aussage in Markus 16,16. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Harte Sache. Da ist die Frage, warum? Weil der Ungläubige dieses großzügige Erlösungsgeschenk von Gott nicht angenommen hat. Das klingt sehr hart, aber es ist eigentlich gerecht. Ja, wenn jetzt ein Sünder auch in den Himmel kommen könnte, auch gerettet worden wäre, aber wenn er nicht glaubt, wo ist das dann noch gerecht? Gott hat diese Gnade allen Menschen angeboten mit dem Evangelium. Eigentlich einfach und ich möchte fast sagen billig. Nur dieses Glauben und schon bist du gerettet. Wer das ablehnt, ist auch mehr als gerecht, wenn er eben dann vor verschlossenen Türen steht, wenn es soweit ist. Aber hier sehen wir, wie wertvoll das doch unser Glaube an Jesus ist. Wenn wir vor die Tür des Himmels kommen, dann wird die Tür geöffnet. Wir brauchen wahrscheinlich nicht einmal klopfen. Dann steht die Engelschar schon da und erwartet uns und preist den Herrn für wieder einer, der gerettet wurde, oder? Vielleicht gab es eine Empfangsparty. Kann ich mir vorstellen. Der Himmel freut sich, wenn ein Mensch gerettet ist und dann in seine Herrlichkeit kommt. Aber der Himmel ist einfach verschlossen für einen Sünder. Darum hätten wir eigentlich alle keine Chance. Wir hätten alle keine Chance. Aber Gott hat uns eine Chance geboten durch das Opfer von Jesus. Und deshalb, nächste Wahrheit, gibt es keine Verdammnis für uns, die wir in Christus Jesus sind. Römer 8, 1 und 2. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Die gibt's nicht mehr. Halleluja. Hab keine Angst, die gibt's nicht mehr, steht hier. Schwarz auf weiß, eindeutig. Und warum, steht auch dabei. Weil das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus dich frei gemacht hat von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Du bist frei vom Gesetz der Sünde und des Todes. Das sagt, du bist der Sünde, du musst sterben. Nein, du bist ein Gerechter und du kannst leben. Das ist das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus. Welche Gnade, oder? Er hat uns seine Gerechtigkeit geschenkt. Seine. Und denk immer dran. Ah ja, Jesus war sinnlos und war vollkommen gerecht. Und dieser Stand, diese Stellung gehört jetzt mir. Ja, wenn dir jemand sagt, du bist ein Sünder oder wenn du irgendwo mal einen Fehltritt schaffst und steckst unter Verdammnis, der Satan klagt dich an, das Gesetz klagt dich an, religiöse Leute klagen dich an, du selber verdammst dich schon, weil du irgendwas gemacht hast, was nicht hättest tun sollen, vielleicht einmal ausgeflippt bist und geärgert hast oder so, dann denk dran, es ist nicht deine Gerechtigkeit. Es sind nicht deine dreckigen, sündigen Lumpen. Es ist Jesu Gerechtigkeit, es ist sein Mantel der Gerechtigkeit, den du trägst. Und das ist deine Stellung, das hast du geschenkt bekommen. Du hast es dir nicht verdient, aber du hast es bekommen. Die Strafe für alle unsere Sünden und der Tod lag auf dem Opfer Jesu. Nächste Wahrheit. Jesaja 53, 6. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Ja, jeder seinen eigenen Weg, seinen sündigen Weg unterm Strich, weil ja jeder von Adam weg die Sündennatur drinstecken hat. Der Mensch ist nicht ein Sünder, weil er gesündigt hat, sondern weil er als Sünder geboren wurde und deshalb hat er den Drang zu sündigen in sich. Das ist der Unterschied. Aber hier sagt die Schrift, der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Unser aller Schuld, unser aller Sünde ist auf ihn gefallen, auf das Opfer, auf den Jesus am Kreuz. Der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Römer 8, 23. Darum ist es so, wer Sünder ist, hat als Lohn den Tod. Muss sterben, hat nicht das ewige Leben, kommt nicht in die Herrlichkeit des Himmels. Aber die Gnadengabe, die uns geschenkt wurde, darum heißt es ja Gnadengabe, Nicht Gnadenverdienst, sondern Gnadengabe. Ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Nächste Wahrheit baut auf das auf. Durch Jesus hat Gott uns mit sich versöhnt. Durch Jesus hat Gott uns mit sich versöhnt. Wir sind versöhnt mit Gott. Es steht nichts mehr dazwischen. Unterm Strich haben wir Freundschaft mit Gott geschlossen. Stell dir mal vor, dieser allmächtige, große Gott, der alles geschaffen hat, ist dein Freund. Er ist dein Papa, er ist dein Spätzl. Kannst du mir vielleicht auch gut bayerisch sagen? Da hat er nichts dagegen. Er freut sich, mit seinen Kindern, mit seinen Freunden Gemeinschaft zu haben. 2. Korinther 5,16 sagt uns das. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Gott hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt. Es steht nichts mehr dazwischen. Es ist einfach ausgemerzt. Der Tausch am Kreuz hat es ausgemacht. Es ist die Sünde auf Jesus gefallen und die Gerechtigkeit auf uns. Darum sind wir eben versöhnt. Und unser Gott ist unser liebender Vater. Gott ist Liebe, habe ich am Anfang schon gesagt. 1. Johannes 4,8 sagt uns, denn Gott ist Liebe. Und 4,16 sagt uns, und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Das ist die Wahrheit. Gott ist Liebe. Und die soll man erkennen oder haben erkannt und geglaubt, diese Liebe, die Gott zu uns hat. Und wenn du es noch nicht erkannt hast, dann setz deinen Glauben ganz bewusst rein. Es beginnt immer mit Glauben. Und Glaube wird das Ergebnis dann bringen. Du wirst merken, er liebt mich tatsächlich. Denk an das Schema. Wahrheit, Information, Glaube über das Bekenntnis und dann kommt das Ergebnis. Glaube, dass du geliebt bist von deinem himmlischen Papa. Dass du mehr geliebt bist, als du dir überhaupt vorstellen kannst. Nimm vielleicht das Gleichnis vom verlorenen Sohn, wie dieser Papa ihn angenommen hat, als Beispiel. Ich denke, die Christenheit braucht viel mehr Offenbarung über Gottes Vaterliebe und nicht nur Wissensoffenbarung, sondern eine Offenbarung, die es erfahrbar gemacht hat. Dass sie tatsächlich merken, ja, der liebt mich ja tatsächlich. Ich habe schon lange gewusst, ja, Gott ist Liebe, er liebt mich, aber irgendwo habe ich es noch nie so richtig empfunden oder erfahren. Also ich bin immer ein wenig so leer rausgegangen, so unterm Strich. Aber wenn die Erfahrung kommt, wie sehr er dich liebt und wenn sich das in Segnungen und Gebetserhörungen niederschlägt, dann macht es erst richtig Spaß, die ganze Sache. Gut, wieder eine weitere Wahrheit ist, die, die ein reines Herz haben, werden Gott schauen, sagte Jesus in Matthäus 5,8. Glückselig, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Und was sind die, die reines Herzen sind? Erstens einmal die Gläubigen. Und ich denke vor allem die, meint er hier, die Gott von ganzem Herzen lieben. Es gibt viele Christen, die wollen nur was von Gott. Die wollen nur ihre Gebete erhört haben, die wollen nur Gottes Segnungen in Überfluss, in Luxus haben. Und wenn sie das haben, dann und tschüss und so, lassen sie den Herrgott wieder einen guten Mann sein. Und von denen rede ich nicht. Ich rede von denen, die Gott von ganzem Herzen lieben. Und die sind die, die werden seine Herrlichkeit erleben. Die werden sehen, wie er ist. Die werden ihn schauen, die werden mit Gott ein Verhältnis haben, könnte man fast sagen. Eine Gemeinschaft mit ihm. Und das ist ein Unterschied, ob jemand bloß glaubt, weil er was haben will, oder ob jemand glaubt, weil er Gott liebt, weil er seinen Papa liebt, weil er Jesus liebt. Und da muss vielleicht die eine oder andere Stellschraube noch nachjustiert werden. Römer 8,28 sagt uns nämlich hierzu, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Hey, das hat Auswirkungen. Die Gott lieben, denen wirken alle Dinge, alles, was so geschieht, ihnen zum Guten. Es wird nichts zum Schlechten. Und selbst Dinge, die momentan vielleicht ausschauen, das schaut jetzt so schlecht aus, wird nichts Gescheites. Gott dreht es hin, dass es zum Guten wird. Da gibt es den Spruch, Gott macht auch aus Mist noch Dünger. Das ist was Wahres dran. Allerdings immer ein bisschen mit Vorbehalt, dass wir nicht dem Lügner auf den Leim gehen und dann bloß hinsitzen, Däumchen drehen. Ja, Gott macht es dann schon irgendwo, und dann selber nicht mitwirken. Wir müssen schon auch unseren Teil tun, im Gebet, im Glauben, im Widerstehen und so weiter. Aber Gott, den du liebst, wird dir die Dinge zuführen, damit alles wieder gut ausgeht, dass es zum Guten für dich wirkt. So, nächste große, wichtige Wahrheit. Der Heilige Geist ist ausgegossen, er ist da. Dass nicht jemand denkt, er ist wieder weggegangen. Nein, 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 Riesenlüge. Ja, diese Lüge haben schon manche geglaubt. Ja, heute ist der Heilige Geist in Amerika, morgen ist er in China, aber bei uns ist er nicht. Und den Amerikanern sagt er es umgekehrt. Nein, er ist ausgegossen auf alles Fleisch, er ist da. Wir müssen uns nur mit ihm ein bisschen kurz schließen und die Wahrheiten erforschen, weil der Heilige Geist auf den Wahrheiten reitet. Wo Wahrheit ist, ist der Heilige Geist, weil der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Hat der Petrus gepredigt in Apostelgeschichte 2,33. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dieses ausgegossen, was ihr seht und hört. Und wenn du die Apostelgeschichte ein bisschen kennst, dann weißt du, dass da richtig die Post abgegangen ist, als der Heilige Geist kam und die Feuerzungen auf die Einzelnen sich gesetzt haben. Es wurde ausgegossen. Der Heilige Geist ist da. Und wir sind mit dem Heiligen Geist versiegelt worden, sagt Epheser 1,13. Der Heilige Geist ist sozusagen das Siegel Gottes auf uns. Stempel draufgehauen, oder? Wie haben wir Siegel früher gemacht? Ein Wachstropfen und dann diesen Stempel reingedrückt. Also hat uns der Herr versiegelt mit seinem Geist, seinen Stempel aufgedrückt. Der Heilige Geist ist auf uns und ja, versiegelt heißt, es gehört Gott. Wir gehören Gott. Dieses Siegel heißt, wir gehören Gott. Und er hat uns erkauft und er hat uns den Heiligen Geist draufgedrückt. Und was macht nun dieser Heilige Geist? Johannes 15, 26. Wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir zeugen. Der Heilige Geist bezeugt Jesus. Er bezeugt seine Wahrheit. Ja, der Geist der Wahrheit bezeugt das Wort. Er bestätigt das Wort. Er bekräftigt das Wort. Und er tut es auch mit Zeichen und Wundern bekräftigen und bestätigen. Es ist auch sehr deutlich im Galater 3,5 geschrieben. Der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt, tut er es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens. Also er reicht den Geist dar und wirkt Wunder. Nicht weil wir Gesetz halten, sondern weil wir geglaubt haben oder weil die Christen glauben. Das ist der Grund für das, dass der Heilige Geist Wunderwerke tut. Und so können wir nahtlos übergehen zur nächsten Wahrheit. Jetzt sind wir der Tempel des Heiligen Geistes. Wir Christen sind das Haus Gottes auf Erden. Klare Aussage, 1. Korinther 6, 19. Oder wisst ihr nicht, das fängt ja schon gut an, ja, die haben scheinbar daran gezweifelt, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr euch nicht selbst gehört? Wisst ihr das nicht? Unser Leib, dein Körper, hey, müsst ihr mal vorstellen, dein Körper ist jetzt der Tempel des Heiligen Geistes, das Haus Gottes, Gott, der Heilige Geist, ist in deinem Leib eingezogen. Du hast ihn von Gott bekommen, aber jetzt gehörst du dir nicht mehr selber, jetzt gehörst du auch Gott. Das ist die andere Seite. Du gehörst Gott, aber du kannst nichts Besseres haben, als Gott zu gehören. Ja? Vielleicht kann man es so gut ausdrücken, früher sind die Leute Leibeigene gewesen oder Sklaven noch härter ausgedrückt. Und die Sklaven, die Leibeigenen haben einen Herrn gehört. Und was der Herr gesagt hat, mussten die tun. Und es macht auch einen Unterschied, ob ich einen guten Herrn habe oder einen bösen. Die den bösen Herrn haben, die haben es nicht schön in ihrem Leben. Aber wir gehören Gott, er ist unser Herr. Und da haben wir den besten Gott, den besten Herrn, den man je haben kann. Also ist kein Problem zu sagen, ich gehöre Gott. Das ist nicht eine Sklaverei bei Gott. Das ist ein Segen. Etwas Besseres kann da einfach nicht passiert sein. Du und ich, wir gehören Gott und er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Und es ist nicht mehr jetzt der Tempel aus Steinen in Jerusalem, um den es geht, Oder es geht auch nicht umsonst, irgendein Kirchengebäude, wo die Leute immer sagen, ein Haus Gottes, diese Kirche, dieser Dom oder diese Moschee oder dieses und jenes Gebäude, wo sich die Christen treffen, das ist nicht das Haus Gottes. Das ist ein Versammlungsraum. Die können sich auch im Freien treffen, das ist auch nicht anders. Man hat halt ein Gebäude, einen Raum, wo man sich trifft. Aber das, was Gott meint, der Tempel, das Haus Gottes, das sind wir. Jeder Einzelne, aber auch wir zusammengenommen als Gemeinde. Wir sind das Haus Gottes auf Erden. Wir sind sozusagen die lebendigen Steine seines Tempels. Welches Privileg, welches Vorrecht, das er uns gegeben hat. Wir könnten uns fast schon sagen, können wir uns was einbilden drauf. Es ist echt toll, was und wer wir sind in Christus Jesus. Eine weitere Wahrheit ist, all diese wunderbaren Verheißungen Gottes, die in der Bibel zu finden sind, gehören uns in Christus Jesus. Beweis ist 2. Korinther 1,20. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre durch uns. Doch was soll man da noch dazu sagen? Du musst die Verheißungen finden, vom Heiligen Geist zeigen lassen, dir helfen lassen und wissen, da ist ein Ja und auch ein Amen durch Jesus geschehen. Gott will, dass du diese Segnungen, seine Verheißungen, seine Versprechen in deinem Leben auch bekommst. Diese Lüge des Teufels, Gott will nicht, blockiert dein Glauben. Darum sage ich das immer wieder, dass es Gottes Wille ist, dass du und ich, dass wir Gesegnete sind, weil wir eben Abraham beerbt haben und all die Segnungen Gottes, die auf ihn gelegt wurden. Weitere große Wahrheit. Jesus trug unsere Krankheiten, Gebrechen und Schmerzen. Durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Beweis ist Jesaja 53, 4 und 5. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Ja, deshalb können wir geheilt werden. Dieses Wort muss uns noch viel mehr bewusst werden. An diesem Wort muss noch viel mehr nachgedacht und meditiert werden und ins Herz gebracht werden, im Glauben, dass diese Heilungen dann auch nach und nach durchbrechen. Es ist eindeutig Gottes Wille, dass die Menschen geheilt werden. Das heißt aber nicht, dass alle geheilt werden. Es heißt aber auch nicht, dass Gott, die nicht geheilt worden sind, nicht heilen wollte. Es hat eben einfach mit dem Herzensglauben schon zu tun. Selbst Jesus, heißt es in der Schrift, heilte aufgrund von diesem Wort. Und er hat diese Schrift erfüllt. Und er tut es noch immer. Er ist ja noch immer dasselbe. Matthäus 8, 16 und 17 sagt uns das klar. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm. Und er trieb die Geister aus mit seinem Wort und heilte alle Leidenden, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist. Der spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Ja, diese Stelle bezieht sich auf Jesaja 53 und die hat Jesus erfüllt. Er hat sie schon erfüllt, obwohl er selber noch nicht einmal am Kreuz war und es getragen hat. Da sehen wir wieder, Zeit, wie wir sie kennen, hat im geistlichen Bereich nicht so diesen Stellenwert. Aber die Wahrheit hat einen Stellenwert, einen absoluten Stellenwert. Also richte dich nicht aus nach unserer Zeitrechnung, sondern richte dich aus nach der Wahrheit. Weitere Wahrheit. Jesus nahm den Fluch, allen Mangel und alle Armut auf sich, sagt uns Galater 3,13. Christus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Und 2. Korinther 8,9. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Das hat Jesus am Kreuz getan. Den Fluch des Gesetzes auf sich kommen lassen. Ja, der ganze Fluch, wenn du das mal liest, im Alten Testament, ich empfehle es ja gar nicht zu lesen, da wirst du verrückt. Aber das kam alles auf Jesus. Die Strafe für alle Sünde der Welt, die Sünde Adams und alles, kam auf ihn. Die ganze Armut, jeder Mangel, alles hat ihn getroffen. Nichts mehr hat er besessen. Auch nicht diesen Lendenschurz. Pudelnackt haben sie ihn ans Kreuz geheftet. Ja? Nicht einmal bewegen konnte er sich richtig mehr. Es ist mehr als Armut, oder? So, jetzt kommt wieder eine etwas umstrittene Wahrheit. Aber sie ist die Wahrheit, ich habe den Beweis gleich aus der Schrift. Wir Christen sind das neutestamentliche Israel. Römer 2,29 sagt uns klipp und klar. Der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und die Beschneidung ist die des Herzens im Geist, nicht im Buchstaben. Sein Lob kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Sehr deutliche Aussage des Paulus. Der, der gläubig ist, der im Herzen beschnitten ist, der im Herzen wiedergeboren wurde, wo das Blut Jesu das Herz gereinigt hat, wo Wiedergeburt stattgefunden hat, Heiligung stattgefunden hat, der ist ein Jude. Nicht der, der nach dem Gesetz, nach dem Buchstaben am achten Tag an der Vorhaut beschnitten wurde, der ist ein Jude, sondern der ist im Geist, im Herz beschnitten wurde, der ist ein Jude. Und sein Lob, heißt es hier, kommt nicht vom Menschen. Menschenlob könnte man sagen, wenn das im Fleisch nach Gesetz gemacht worden wäre, dann können Menschen sagen, ja, genau, du bist ein Jude. Nein, Gott sagt, wer ein Jude ist und wer nicht, weil Gott auf das Herz schaut, ob da was passiert ist, ob er wiedergeboren wurde, gezeugt vom Evangelium oder nicht. Und nach dem müssen wir uns richten. Das sagt Galater 6,15 und 16, weder Beschneidung noch Unbeschnittensein gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung. Und so viele dieser Richtschnur folgen werden, Friede und Barmherzigkeit über sie und über das Israel Gottes. Es gilt nicht, ob du am Fleisch beschnitten oder unbeschnitten bist, sondern es kommt darauf an, ob du eine neue Schöpfung, ein wiedergeborener Mensch bist. Dann bist du ein Jude, dann gehörst du zum Israel Gottes, wie es hier nennt. Friede und Barmherzigkeit über sie und über das Israel Gottes. Ja, Friede und Barmherzigkeit über die Wiedergeborenen, ob aus den Juden oder aus den Heiden, ist dann zweitrangig. Hauptsache wiedergeboren, weil die unter Gesetz sind, da ist nicht Friede und Barmherzigkeit. Unter dem Gesetz ist Sünde, Strafe und Tod und nicht Friede und Barmherzigkeit. Das passt einfach nicht zusammen. Darum ist es eigentlich sehr eindeutig, dass wir das neutestamentliche Israel sind. Oder auch die Juden, die sich zu Jesus bekehrt haben natürlich. Also ich möchte nicht sagen, dass sie ausgeschlossen sind. Und es ist keiner ausgeschlossen, weil auch die Juden müssen sich bekehren und Jesus annehmen, damit sie eben auch zum neutestamentlichen Israel Gottes gehören. Und da sehen wir beim nächsten Punkt, wir wurden eingepfropft durch Gnade. Eine große Wahrheit. Wir waren, wie man es bildlich ausdrücken kann, der wilde Ölbaum. Ja, bist eingepfropft worden, dann bist du heilig geworden um der Wurzel willen. Die Juden, die Jesus abgelehnt haben, sind herausgebrochen, sagt uns die Schrift, können aber wieder eingepfropft werden, wenn sie wieder an Jesus glauben. Und der eingepfropft ist, am edlen Ölbaum ist, der ist heilig wegen eben dieser Wurzel, die Jesus ist. Ich lese mal diese Verse aus dem Römerbrief 11, 16 bis 18 vor. Wenn aber das Erstlingsbrot heilig ist, so auch der Teig. Und wenn die Wurzel heilig ist, so auch die Zweige. Wenn aber einige der Zweige herausgebrochen worden sind und du, der du ein wilder Ölbaum warst, unter sie eingepfropft und der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums mit teilhaftig geworden bist, so rühme dich nicht gegen die Zweige. Denn wenn du dich aber gegen sie rühmst, du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel dich. Also, die Wurzel, Jesus, ist heilig und wenn du eingepfropft bist als Zweig, bist du mit heilig. Die nicht gläubig waren, die Juden wurden herausgebrochen, können aber durch Glauben wieder eingepfropft werden. Und du und ich als Heiden letztendlich, als wilder Ölbaum, sind eingepfropft worden und sind wir dieser Heiligkeit der Wurzel teilhaftig geworden und auch bildlich gesprochen der Fettigkeit des Ölbaums, also der Segnungen. Wir sind der Segnungen, die Israel gehören, dem Volk Israel gehören, teilhaftig geworden durch dieses Einpfropfen. Wir hätten eigentlich nicht dazugehört, aber die Gnade Gottes hat uns mit hinzugenommen. Ja, da waren andere, die Jesus abgelehnt haben, die Gnade unterm Strich abgelehnt haben, herausgenommen, aber nicht vergessen, können wieder eingepfropft werden, wenn sie zum Glauben kommen. Und er sagt nicht, du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Das heißt unterm Strich, sei nicht stolz und bilde dir nicht was ein gegenüber den anderen, die ausgepfropft sind, sondern sei eher dankbar und demütig. Es war seine Gnade und nicht dein Werk. Gut. Der Herr hat uns durch Glauben gerecht und heilig gemacht. Tadellos, sagt er nun in Kolosser 1,22. Er hat uns nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Heilig, tadellos und unsträflich hat er durch seinen Tod, ja, durch sein Werk uns vor sich hingestellt. Und so sollen wir auch dementsprechend gerecht, heilig und tadellos leben. Das ist die nächste Wahrheit. Nicht, dass jemand meint, ja, ich bin heilig und gerecht und tadellos, jetzt kann ich Sau rauslassen, kann gerade tun, was ich will, egal, zählt ja nicht. Dann hast du vielleicht was falsch verstanden. Die Wahrheit ist, wer von Gott gerecht, heilig und tadellos geschaffen wurde innerlich, der fängt nämlich dann auch an, gerecht, heilig und tadellos zu leben. Bei dem anderen möchte ich diese Wiedergeburt fast einmal in Zweifel ziehen. Der meint, der kann jetzt da dann freibriefmäßig alles tun und lassen, was er will. Dann lebt er auf jeden Fall nicht aus dem Geist. Das ist einmal die Tatsache. Jakobus 1,22 sagt uns nämlich, seid Täter des Wortes und nicht allein Hörer, weil die betrügen sich selber. Also wenn du das Wort bloß hörst, aber nicht in die Tat umsetzt, nicht glaubst eigentlich, dann betrügst du dich selber, du schmierst dich selber aus, du wirst irgendwann feststellen, hey, bin in Gefangenschaft geraten, bin unter ein Joch der Sklaverei geraten. Und das soll nicht sein. Ja, ich habe noch ein paar Wahrheiten, es ist zu lang, aber Jesus hat das Gesetz beseitigt, Epheser 2,15. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt. Fang nicht wieder an oder lass es nicht wieder aufdrücken, weil es so viele Leute gibt, die mit Gesetz und Gebot immer noch hausieren gehen. Jesus hat es beseitigt und beseitigt ist beseitigt. Und er sagt, Christus ist des Gesetzes Ende, jeden Glaubenden zur Gerechtigkeit, Römer 10,4. Und der Hebräerbrief, da geht sogar noch ein bisschen weiter. Er sagt, dass das Gesetz unnütz war, wenn man liest, Hebräer 7, 18 und 19. Denn aufgehoben wird zwar das vorhergehende Gebot seiner Schwachheit und Nutzlosigkeit wegen, denn das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht. Eingeführt aber ist eine bessere Hoffnung, durch die wir uns Gott nahen. Also sehr deutlich, es ist aufgehoben, das Gesetz. Es war zu schwach, es war nutzlos, es hat nichts zur Vollendung gebracht. Das Gesetz hat den Menschen nicht heilig gemacht. Das Gesetz hat den Menschen nicht von innen heraus verändern können. Das Gesetz hat immer nur übertüncht, ein bisschen drüber gemalt, dass man nicht sieht, wie sündig und schmutzig der Mensch doch eigentlich ist. Aber jetzt haben wir was Besseres gekriegt, einen neuen Bund. Der Zuchtmeister ist weg, das Gesetz. Die Bibel sagt, das ist wie ein Zuchtmeister. Wenn du das machst und das machst und das nicht machst, dann kriegst du diese und jene Strafe und so weiter. Und jegliche Anklage gegen dich wurde fallen gelassen. Warum? Ja, weil ja Jesus die Strafe trug. Er war dann der Angeklagte. Er wurde für uns zur Sünde, wurde angeklagt, wurde bestraft zum Tod am Kreuz. Wir sind frei. Das Bild dafür ist der Barabbas. Ja, der war wirklich ein Sünder, ein Mörder. Er hätte eigentlich gekreuzigt werden müssen. Er gibt ein Bild für uns sündige Menschen ab. Und er wurde freigelassen. Der hat sich wahrscheinlich gedacht, hey, warum wird er jetzt freigelassen? Das gibt's ja gar nicht. Wie kann er nicht sein? Der war vom Kopf gestoßen, weil er war wahrscheinlich innerlich schon darauf eingestellt, jetzt komme ich dann dran, ich werde gekreuzigt. Er durfte gehen. Genauso durften wir gehen. Als wir Sünder waren, wurden wir gerechtfertigt und durften gehen. Und das Gesetz ist weg, das uns angeklagt hat, das uns zum Tod verurteilt hat. Und dann hat uns dafür ein neues Gebot gegeben. Wieder eine Riesenwahrheit. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Darum das Gebot. Johannes 13, 34 war das. Stellt euch das vor. Alle Menschen, oder zumindest alle Christen, würden dieses Gebot ernst nehmen und obendrein erkennen, hey, er hat ja seine Liebe schon in mein Herz gelegt, ich kann doch lieben. Ich kann in aller Wahrheit, Weisheit lieben. Ich muss mich nicht zwingen dazu. Wenn du im Geist wandelst, wirst du lieben, unweigerlich. Im Fleisch wirst du es nicht schaffen. Aber Jesus hat dich verändert von innen heraus. Du kannst leben, du kannst dieses Gebot einfach leben, weil er uns frei gekauft hat von der Sklaverei, sagt Galater 5,1. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Was meint er hier für ein Joch? Joch der Sklaverei ist wieder das Gesetz. Das Gesetz bringt die Leute unter Sklaverei, unter die Sünde, die Sünde wieder belebt und unter Anklage, unter Verdammnis. Und dafür hat Christus Jesus uns frei gemacht. Halleluja! Wunderbare Botschaft. Nicht mehr Sklaven der Sünde, nicht mehr Sklaven des Gesetzes und auch nicht mehr Sklaven des Zeitgeistes der Welt. Das möchte ich da noch dazufügen. Viele Christen gehen mit dem Zeitgeist. Das, was gerade in ist, was modern ist, egal welcher Blödsinn das ist, dann laufen die mit. Aber das müssen wir ja gar nicht. Die laufen mit und stellen hinterher wieder fest, was war denn das wieder für Dummheit. Wir können Jesus folgen, wir müssen nicht dem Zeitgeist folgen. Wir müssen nicht jeden Scheiß mit der Welt mitmachen. Wir können viele Dinge tun, gar kein Thema. Aber das Maß muss passen. Und wenn es Dinge sind, die nicht für uns passen als Christen, wo wir Dinge mitmachen, religiöse Dinge, esoterische Dinge, teuflische Dinge, sündige Dinge, da müssen wir auch so viel Charakter und Courage haben und sagen, nein, ohne mich. Ich singe einfach nicht Highway to Hell, weil wir nicht auf diesem Highway sind. Wir müssen es umtexten und sagen, Highway to Heaven, dann passt es noch. Aber wer macht das schon? Wir sind anders. Wir sind nicht wie die Welt. Wir sind eine neue Schöpfung. Wir sind von innen heraus ganz andere Menschen geworden. Die nächste Wahrheit. Denn daher, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. 2. Korinther 5,17. Du bist ein ganz anderer Mensch. Du bist nicht mehr der. Der Alte ist vergangen. Der ist gestorben, der ist mit Jesus begraben. Aber der Neue ist auferstanden in der Taufe. Du bist nicht mehr der und du brauchst auch nicht mehr der alte Mensch sein. Und da kann dir auch der Teufel nicht mehr deine alten Vergehungen und Sünden und Dummheiten vorhalten, weil das Alte ist mit Jesus begraben. Schluss, aus, finito, basta. Und das zählt für uns. Ja, das ist, was wir vorher schon gelesen, Galater 6, 15. Weder Beschneidung noch unbeschnitten sein gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung. Das macht's aus. Neu geschaffen, wiedergeboren, Teil der neuen Schöpfung schon sein. Wir sind der anderen Schöpfung der Welt eigentlich ein Stück voraus. Die natürliche Schöpfung steckt noch im alten System. Wir sind dem schon voraus. Die andere folgt uns immer nach. Wir sind einfach göttlicher Natur teilhaftig geworden, sagt die Schrift. Ja, tolle Sache. Der Himmel ist offen. Eine weitere Wahrheit. Der Himmel ist offen, weil der Vorhang im Tempel zerrissen ist in zwei Stücke von oben bis unten, als Jesus am Kreuz starb. Das deutet das an. Dieser dicke Vorhang, ich habe gehört, so 10 cm dick, ein Riesenteil, ist von oben her auseinandergerissen worden durch den Geist Gottes. Weil es deutet an, der Himmel ist offen. Der Vorhang war im Tempel zwischen dem Allerheiligsten und dem Vorhof oder dem Heiligtum. Man hat es genannt, innen der Himmel und heraus die Erde. Nicht? Darum heißt es ja, es gibt einen neuen Himmel und eine neue Erde. Aber dieser Vorhang ist zerrissen, die Trennung zwischen Himmel und Erde ist beseitigt, der Heilige Geist ist das Bindeglied wieder. Wir dürfen durch Jesus wieder mit der himmlischen Welt, mit unserem himmlischen Papa zusammen in Verbindung sein, uns ihm nahen, so wie es auch im Jakobus heißt, naht euch Gott und er naht sich zu euch. Eine wunderbare Sache, eben weil der Himmel offen ist, weil der Vorhang zerrissen ist. Wir haben Freimütigkeit zum Eintritt in das Heiligtum jetzt. Jetzt dürfen wir nicht nur der Hohepriester einmal im Jahr, sondern wir Christen, wir Kinder Gottes, wir dürfen hinzutreten zum Thron der Gnade. Halleluja, danke Jesus. Ja, ich glaube, ich mache jetzt da trotzdem jetzt Schluss, weil sonst wird es halt doch zu lang und machen wir es nächstes Mal nochmal weiter. Breche ich das jetzt einfach radikal ab. Ich dachte nicht, dass es so viel wird, aber scheinbar ist es ein Zweiteiler. Da machen wir noch kurz einen Lobpreis, oder? Ein bisschen Lobpreis geht doch immer.